Also, wie war das jetzt nochmal? Plastikbecher, ja, hier in die gelbe Tonne und die alte Zeitung, ja, in die blaue. So, ja, hallo, ich bin Tim und mache hier gerade ein bisschen Platz für euer Hörspiel. Wollte euch aber auch noch die neueste Folge vom Kakadu Kinder Podcast empfehlen. Da finden wir nämlich raus, was mit unserem Müll passiert, wenn die Müllautos ihn abgeholt haben. Hört doch mal rein auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.
Und jetzt viel Spaß mit eurem Hörspiel.
Sonnenglut und Wüstenpferd. Kinderhörspiel von Mario Göpfert. Nach dem Kinderbuch von Xavier Laurent Petit. Übersetzt von Anja Malich.
Galzan kam die steile Schlucht von den Hochweiden herabgeritten. Sie versuchte, sich im Schatten der Felsen zu halten, denn seit dem Vormittag lastete eine unerträgliche Hitze über der verdorrten Steppe. Schon von Weitem erblickte Galzan ihren Großvater. Er saß auf einer Matte vor seiner Jurte. Selbst bei dieser Hitze hatte er ein kleines Feuer entfacht. Als Galzan vom Pferd sprang, hob er den Kopf.
Setz dich. Hier ist Tee. Du wirst durstig sein.
Danke, Großvater.
Was ist mit dir? Warum schaust du mich nie an?
Galzan zuckte zusammen. Wie konnte ihr Großvater wissen, dass sie stets an ihm vorbeiblickte, wenn sie beisammen saßen? Wo er doch so gut wie blind war und nicht einmal mehr hell von dunkel zu unterscheiden vermochte.
Machen dir meine Augen Angst?
Großvater.
Antworte ehrlich.
Ein wenig.
Es ist kein schöner Anblick. Aber du wirst dich an ihn gewöhnen müssen.
Galzan hob den Kopf und schaute in Baitas Gesicht. Nur schwer konnte sie seinen leeren Blick ertragen.
Beschreibe mir meine Augen.
Sie sehen aus wie zwei weiße Kiesel.
Genauer.
Als wären deine Pupillen mit Milch gefüllt.
Daran kann ich nichts Schlimmes finden.
Es waren auch gar nicht so sehr Baitas Augen, die Galzan Angst machten. Schon bei ihrem letzten Besuch in den vergangenen Sommerferien hatte sie gewusst, dass Baita allmählich erblinden würde. Doch als ihr Vater Ryam sie vor wenigen Tagen mit seinem Lastwagen hergebracht hatte, war Galzan erschrocken, wie alt und hinfällig ihr Großvater wirkte. Seit Jahren war Baita der letzte Bewohner in dieser Gegend und seine Jurte die einzige noch bewohnbare. Und bald schon, das spürte Galzan nun deutlich, würde auch seine Zeit vorbei sein.
Du sagst nichts.
Ich bin nur müde.
Nimm noch einen Tee. Du warst auf der Weide?
Ja.
Wie viele Schafe sind noch oben?
Etwa 40.
Und die Pferde?
Sind alle weit oben am Pass.
Fließt die Quelle noch?
Ja, aber es wird von Tag zu Tag weniger und das Fohlen von der Stute wird nicht mehr lange auf sich warten lassen.
10 Tage wird es noch dauern.
Nein, höchstens noch 5, da bin ich mir sicher. Du hättest ihren Bauch sehen sollen. Entschuldige.
Ich muss ihren Bauch gar nicht sehen.
Er ist kugelrund.
10 Tage noch.
Ich habe das Fohlen gespürt, wie es sich in ihrem Bauch bewegt hat. Ich wette, dass es vorher geboren wird.
Wetten willst du also? Einverstanden?
Und um was wollen wir wetten?
Um das Fohlen. Wenn es in weniger als 10 Tagen geboren wird, gehört es dir. Einverstanden?
Ja, und ich gewinne. Großvater.
Was ist?
Ich glaube, ich habe vorhin Herrn Kudai gesehen, oben am Pass, als ich bei den Pferden war. Er kreiste über mir mit seinen Adlerflügeln fast eine Viertelstunde lang.
Wundert dich das?
Ich dachte, er wäre für immer weg.
Er war nie weg.
Ich habe ihn in all den Jahren nicht ein einziges Mal gesehen.
Weil du deine Augen meist woanders hattest. Ein Adler spürt das. Er ist kein Hund, der um Aufmerksamkeit bettelt. Aber er ist mindestens ebenso treu.
Und er war immer da?
Er hat dich nie aus den Augen gelassen.
Während Galzan ihren Tee trank, suchte sie den Himmel nach Herrn Kudai ab. Sie wünschte sich, dass ihr Großvater recht behielt. Doch nirgends konnte sie den Adler entdecken.
Geh in die Jurte, Galzan, und hole eine neue Teeschale. Wir bekommen Besuch.
Woher weißt du das?
Benutze deine Augen und Ohren.
Tatsächlich erblickte Galzan jetzt eine kleine Staubwolke am Horizont. Und wenn sie ihre Ohren anstrengte, meinte sie sogar, das Traben von Pferdehufen zu hören. Doch sie hätte unmöglich sagen können, wer der Reiter war.
Es ist Ugan.
Erwartest du ihn?
Nein, aber er kommt nie ohne einen zwingenden Grund.
Inzwischen war der Reiter so nah herangekommen, dass auch Galzan ihn erkannte. Es war wirklich Ugan, Baitas Ziehsohn.
Sei gegrüßt. Stehen deine Tiere gut im Futter?
Ehrlich gesagt, nein. Genau deshalb bin ich gekommen. Meine Tiere siechen vor Hunger und Durst dahin. Schon mehr als 20 Schafe habe ich durch die Dürre verloren. Auch alle Fohlen sind gestorben.
Setz dich, Ugan.
Galzan ging in die Jurte, um eine Schale Tee zu holen. Als sie zurückkam, saßen die beiden Männer mit ernster Miene am Feuer und rauchten.
Ich weiß nicht, womit wir Himmel und Wind so verärgert haben, dass sie uns dieses Unheil schicken.
Ich auch nicht. Aber eins ist sicher. Wenn wir weiter tatenlos zusehen und abwarten, werden unsere Tiere eins nach dem anderen sterben.
Bitte.
Danke, Galzan.
Während sie Ugan die Schale mit dem kochend heißen Tee reichte, konnte Galzan nicht anders, als auf seine Hände zu starren. Sowohl links als auch rechts hatte er nur noch zwei Finger. Die anderen waren ihm bei einem grausamen Schneesturm abgefroren. Damals war Ugan noch ein Kind gewesen. Hätte Baita ihn nicht gefunden und mit zu seiner Familie genommen, wäre er in dem Schneesturm umgekommen.
Unsere Tiere stehen zwei Täler von hier entfernt. Wir haben beschlossen, nach Norden zu ziehen. Vielleicht gibt es dort noch grünes Gras und Quellen, die Wasser führen.
Ich wünsche euch Glück.
Kommst du mit?
Danke für dein Angebot, aber ich bin zu schwach für solch eine Reise.
Sorgst du dich wegen deiner Augen?
Nicht einmal meine Hände kann ich mehr sehen.
Ryam hat mit mir darüber gesprochen. Er sagt, im Krankenhaus könnten sie dir helfen. Eine kleine Operation und alles ist wie früher.
Nichts ist wie früher. Ich bin alt. Blind werde ich sterben, genau wie mein Vater und mein Großvater. So ist der Lauf der Dinge. Nein, Ugan, ich will dieses Tal nicht mehr verlassen. Hier kenne ich jeden Halm und jeden Stein, also soll mein Leben auch hier enden.
Denkst du auch mal an deine Tiere? Sollen sie jämmerlich umkommen wegen einem Dickschädel wie dir?
Was schlägst du vor?
Vertrau mir deine Herde an. Sie kann mit uns ziehen und gegen Ende des Sommers bringe ich dir deine Tiere zurück. Rund und fett.
Zwei Herden sind zu viel für dich. Und deine Frau hat jetzt die Zwillinge.
Zahmet schafft das. Sie ist kein Modepüppchen. Außerdem hast du eine tüchtige Enkelin. Sie könnte uns begleiten.
Es geht leider nicht. Morgen kommt mein Vater aus der Stadt. Er bringt Toya mit.
Welche Toya?
Meine Schulfreundin. Sie wollte mich schon immer mal hier draußen besuchen kommen.
Da hat sie sich eine schlechte Zeit ausgesucht. Gut, überlegt euch die Sache.
In der Nacht wälzte sich Galzan unruhig auf ihrer Schlafmatte. Fast einen Monat war sie nun bereits aus der großen Stadt fort, wo ihr Vater und ihre beste Freundin lebten. Eigentlich hätte sie sich also über Toyas Besuch freuen sollen. Oft hatte Galzan ihr von ihren Abenteuern in der Steppe erzählt. Und Toya war ganz begierig darauf, auch einmal in einer Jurte zu schlafen, um mit Galzan um die Wette zu reiten. Doch nun bereute sie es, ausgerechnet in diesem Sommer Toyas Drängen nachgegeben zu haben. Schon am frühen Morgen rumpelte der alte Lastwagen auf der staubigen Piste heran. Ein dürres Mädchen in Shorts und einem bunten T-Shirt sprang aus der Fahrerkabine. Vor ihrer Brust hing ein großer Fotoapparat.
Hey, Galsan, hast du die Pferde gesattelt?
Es ist viel zu heiß zum Reiten.
Ach was, das bisschen Hitze.
Nicht so stürmisch, Fräulein. Hier draußen ticken die Uhren langsamer.
Hier draußen gibt's gar keine Uhren, Papa.
Ist ja nur so eine Redensart. Wo ist Großvater?
In der Jurte.
Ich sehe mal nach ihm.
Du siehst cool aus in deinen Räuberklamotten. Ich mache gleich ein Foto von dir.
Du solltest deinen Fotoapparat lieber wegpacken. Wenn da Sand reinkommt, ist er kaputt.
Ja, schon gut.
Hast du keine langen Hosen mit?
Wozu denn?
Um dich vor der Sonne zu schützen.
Ich habe Sonnencreme dabei.
Ich such dir lieber eine Hose von mir raus. Und ein Kopftuch brauchst du auch, gegen den Wind.
Auf einmal wurde Galsan klar, weshalb sie sich so lange gegen einen Besuch ihrer Freundin gesträubt hatte. In der Stadt waren sie ganz vertraut miteinander, liefen in den gleichen Sachen herum, redeten über die Dinge, die sie beide interessierten, besuchten an den Wochenenden ein Gestüt, wo sie Pferde striegeln und nach Herzenslust reiten konnten. Aber hier in der Steppe war Toja für Galsan plötzlich eine Fremde.
Was ist los? Du freust dich ja gar nicht, dass ich komme.
Doch. Aber letzte Woche ist ein Dutzend Schafe wegen der Hitze draufgegangen. Und ein Fohlen ist uns gestorben.
Das tut mir leid.
Ich konnte nicht wissen, dass es dieses Jahr so eine Dürre gibt. Niemand konnte es wissen. Nicht einmal Großvater.
Verstehe. Und nun willst du, dass ich mit deinem Vater wieder in die Stadt zurückfahre?
Nein. So ist es nicht.
Doch, so ist es. Aber ich lasse mich nicht einfach wegschicken. Jetzt bin ich hier und bleib hier.
Du wirst es bereuen.
Wütend machte Galsan kehrt. Sie stieg einen steinigen Hang hinauf, verkroch sich unter einem großen Felsblock und starrte hinunter ins Tal. Sie sah Toja umherlaufen und fotografieren. Die Jurte, den staubigen Lastwagen, die dürren Sacksaulsträucher. Toja hatte Galsan einmal erzählt, dass sie Fotoreporterin werden möchte. Doch hier draußen kam ihr dieser Wunsch plötzlich albern vor. Nach einer Weile sah Galsan Ryam und Baita aus der Jurte treten. Sie schauten nach Süden. In einer dichten Staubwolke wälzte sich Ugans Herde heran. Kaum war Ugan da, fielen er und Ryam sich zur Begrüßung in die Arme. Zamet, seine Frau, verneigte sich vor Baita. Dann sprachen die Männer eine Weile miteinander, bevor Ugan und Ryam in Richtung Hochweide davonritten. Gegen Abend kamen sie mit den Pferden und den wenigen Schafen, die von Baitas Herde noch übrig waren, zurück. Tönellig, die trächtige Stute, lief etwas abseits von den anderen Pferden. Galsan erkannte sie schon von Weitem. Sie stand auf und rannte den Hang hinunter.
Wo warst du? Die anderen suchen dich schon.
Ich war unterwegs. Hast du viel fotografiert?
Willst du mal sehen?
Später. Ich zeig dir lieber noch was.
Galsan führte Toja zu der Pferdekoppel.
Puh, die sind ja ganz schön wild.
Echte Steppenpferde eben. Nichts für Sonntagsreiter.
Sehe ich aus wie ein Sonntagsreiter? Ich kann sogar ohne Sattel reiten.
Das hoffe ich.
Und was willst du mir nun zeigen?
Warte. Töneilig! Töneilig! Wie geht es deinem Kleinen?
Die Stute kriegt ein Baby.
Großvater meint, es würde noch 10 Tage dauern.
Und was denkst du?
Höchstens 5.
Darf ich sie mal anfassen?
Galsan nickte. Da legte Toja ihre Hand flach auf Töneligs Bauch.
Ich kann es spüren. Es zappelt. Hast du dir schon einen Namen ausgedacht?
Nein. Ich hoffe nur, dass es überhaupt überlebt.
Du musst es dir fest wünschen.
Galsan schaute Toja an, die mit ihrer Hand noch immer Töneligs Bauch streichelte. Sie ärgerte sich, dass sie vorhin so abweisend zu ihr gewesen war. Als sie zur Jurte kamen, saßen die anderen schon am Feuer. Es gab Tee, Stutenmilch und frisch gebackenes Fladenbrot. Zamet stillte gerade ihre Zwillinge.
Galsan, Wo hast du dich herumgetrieben? Hm? Ist das eine Art? Wir hätten deine Hilfe dringend gebraucht.
Tut mir leid.
Tut mir leid. Ist das vielleicht eine Antwort?
Reg dich nicht auf, Rüyam. Es war alles halb so schlimm. Man merkt eben, dass du schon lange keine Pferde mehr eingefangen hast.
Ah, jetzt geht es also gegen mich?
Hört auf zu streiten. Ihr erschreckt mir noch die Kleinen. Und was ist mit euch beiden? Wollt ihr da stehen bleiben?
Zahmet rückte beiseite, damit Galzan und Toya in der Runde Platz nehmen konnten.
Hört zu, Galzan. Ugan wird morgen früh aufbrechen und nach Norden ziehen. Er will Großvaters Herde mitnehmen. Wie denkst du darüber?
Ich finde es auch gut, wenn wir weiterziehen. Tön Eilig braucht frisches Gras, sonst hat sie nicht genug Milch, wenn das Kleine da ist.
Von dir war nicht die Rede. Du bleibst hierbei weiter.
Und warum?
Weil ich mir sonst Sorgen um dich machen müsste. Der Weg durch die Steppe ist nicht ungefährlich.
Du unterschätzt deine Tochter, Rüyam. Weiter hat mir viel über sie erzählt. Sie ist tüchtig und ausdauernd. Kann mit Tieren umgehen und reiten wie ein Teufel. Wir könnten sie gut gebrauchen.
Oder willst du etwa mitkommen? Dann musst du aber auch die Schafe und Yaks melken. Allein schaffe ich das nicht.
Ihr traut mir nichts zu, hm? Ihr glaubt, ich sei ein Schwächling, bloß weil ich in die Stadt gegangen bin und in einem festen Haus wohne.
Du lebst, wie du es für richtig hältst. Aber Galzahn hat sich anders entschieden. Sieh das endlich ein.
Sie ist immer noch meine Tochter. Ich trage die Verantwortung für sie.
Galzahn ist fast erwachsen.
Du bist genauso ein Starrkopf wie Vater.
Hast du etwas anderes erwartet?
Na gut. Beitar soll entscheiden.
Es gibt mich zu entscheiden. Galzahn ist eine Nomadin, wie ich. Mein Vater hat immer gesagt, wir seien Kinder des Windes und den Wind kann man nicht einschließen. Ich werde meine Enkelin nicht zurückhalten, Rüyam.
Danke, Großvater.
Und was wird mit mir?
Kann Toya mit uns mitkommen?
Wenn sie es sich zutraut, aber unsere Reise wird sehr anstrengend sein.
Ach, das macht mir nichts aus.
Nein, nein, das geht zu weit.
Papa, ich passe auf Toya auf, versprochen.
Sie war noch nie in der Steppe.
Damals, als du mich zum ersten Mal zu Großvater gebracht hast. Hattest du da keine Angst um mich?
Doch, aber es ging nicht anders wegen des Babys.
Es war Winter und ich war ganz allein mit Großvater.
Sie hat mir das Leben gerettet. Ohne sie wäre ich umgekommen. Und du glaubst, deine Tochter könnte nicht auf ihre Freundin Acht geben?
Meinetwegen. Ihr macht ja sowieso, was ihr wollt.
Die Nacht verbrachten Galzan und Toya unter freiem Himmel. Sie hatten sich in ihre Decken eingewickelt und zählten die Sterne. Als Galzan im Morgengrauen erwachte, war Toya schon auf den Beinen. Sie machte Fotos vom Sonnenaufgang.
Es ist schön hier draußen. Viel schöner als in der Stadt.
Ich finde es ziemlich trostlos. Als mein Vater so alt war wie ich, lebten hier noch viele Familien mit ihren Kindern.
Was ist mit den Leuten passiert?
Sie sind in die Stadt gezogen, wie mein Vater.
Er kann Uga nicht leiden.
Ach was. Sie streiten sich manchmal, wie es Brüder eben machen.
Ich dachte, dein Vater hat keinen Bruder.
Ugan ist ja auch nicht sein richtiger Bruder.
Sondern?
Hast du seine Hände gesehen?
Ja.
Er hat sich als Kind in einem Schneesturm verirrt. Er wäre verloren gewesen, wenn Großvater ihn nicht zufällig gefunden hätte. Seither behandelt Beiter ihn wie einen Sohn.
Ich würde deinen Großvater gern fotografieren. Meinst du, dass er damit einverstanden ist?
Das glaube ich kaum.
Hat es denn schon einmal jemand versucht?
Du bist die Erste, die einen Fotoapparat hier rausschleppt.
Dann kannst du es doch gar nicht wissen.
Frag ihn, wenn du unbedingt willst.
Frag du ihn. Du bist seine Enkelin.
Bitte, Galzan.
Einverstanden. Aber wenn Beiter Nein sagt, dann heißt das bei ihm auch Nein. Das musst du akzeptieren.
Galzan ging zur Jurte, vor der noch immer ein Feuer brannte. Die ganze Nacht über hatte der Alte dort gesessen und die Flammen mit trockenen Sacksaulzweigen gefüttert. Galzan kauerte sich neben ihn.
Großvater, Toya möchte dich gern fotografieren.
Wozu?
Sie will Fotoreporterin werden. Darum hat sie ihren Apparat mitgebracht.
Hier gibt es nichts, was für sie von Interesse sein könnte.
Sie möchte Fotos vom Tal machen, vom Leben hier, von deiner Herde und auch von dir.
Ich verstehe nicht, wozu das gut sein soll.
Damit andere Menschen sehen können, wie wir hier leben?
Wen interessiert es schon, wie wir hier leben?
Du würdest Toja eine große Freude machen.
Beita hatte sich eine Zigarette angezündet. Er drehte sie zwischen seinen knochigen Fingern, nahm hin und wieder einen Zug und schwieg. Plötzlich warf er die Zigarette ins Feuer und erhob sich von seinem Platz.
Hol mir mein Pferd.
Was willst du mit deinem Pferd?
Dachtest du, ich lasse mich ohne mein Pferd fotografieren?
Galzan und Toja rannten zur Koppel, um Schwarzkopf einzufangen. Als sie zurückkamen, sahen sie Beita aus der Jurte treten. Er hatte seinen schönsten Mantel übergezogen, den er nur zu besonderen Anlässen hervorholte. Um den Mantel war eine weiße Seidenschärpe gewickelt, an der Tabakbeutel und Essgeschirr hingen. Auf dem Kopf trug er eine blaue Filzkappe.
Also ich wollte ihn eigentlich so fotografieren, wie er vorher aussah.
Sei froh, dass er überhaupt eingewilligt hat. Alte Männer sind eben auch manchmal alt.
Galzan, komm her und halt mir den Steigbügel.
Soll ich dir hochhelfen?
Das werde ich wohl noch alleine schaffen. Ich habe in meinem Leben mehr Zeit im Sattel verbracht als auf dem festen Boden.
Es tat Galzan weh, zusehen zu müssen, wie ihr Großvater sich mühte, auf sein Pferd zu steigen. Einen Moment lang sah es auch so aus, als würde er es nicht schaffen. Doch kaum war er oben, reckte er sich kerzengerade auf, griff nach den Zügeln und richtete seine blinden Augen in die Ferne. Für Sekunden war er wieder der starke, stolze Mann, als den Galzan ihn früher gekannt hatte.
Bist du fertig mit Fotografieren?
Ja, vielen Dank.
Hey, hey, oh. Ja, hey, 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 yeah. Habt ihr alles gepackt? Wir ziehen gleich los.
Galzan und Toja liefen in die Jurte. Dort gab sie ihrer Freundin eine lange Hose, einen leichten Umhang und ein Kopftuch gegen den Wind. Ohne Murren legte Toja die Sachen an. Als sie ins Freie traten, saß Beita wieder am Feuer.
Wir müssen los, Großvater.
Gib gut Acht auf deine Freundin. Du hast jetzt die Verantwortung für sie.
Keine Sorge.
Und halte Tönelig von den anderen Pferden fern.
Das weiß ich.
Nun geh. Viel Glück auf der Reise.
Und was wird aus dir?
Rüham will ein paar Tage bei mir bleiben. Ich hab ihm zwar gesagt, ich brauche keine Amme, aber er lässt sich nicht davon abbringen.
Galzan umarmte Beita und ihren Vater. Dann bestieg sie das Pferd, das Ugan für sie bereithielt. Toja saß schon im Sattel. Als Galzan sich nach ihrem Großvater umsah, erblickte sie den Raben. Er war vor Beitas Füßen gelandet und schaute den Alten aus seinen schwarz funkelnden Augen an. Rüham versuchte ihn durch Steinwürfe zu vertreiben, doch der Rabe kehrte immer wieder an seinen Platz zurück.
Lass ihn!
Er soll verschwinden.
Er kommt wegen mir. Ich habe ihn schon lange erwartet.
Rede keinen Unsinn, Vater.
Er ist ein Bote. Du änderst nichts, wenn du seine Botschaft missachtest.
Ein dummer Vogel ist er.
Endlich gelang es Rüham, den Raben zu verscheuchen. Er kreiste eine Weile über den Köpfen der beiden, bevor er verschwand.
Auf geht's. Na komm. Hey, ja.
Langsam setzte die Karawane sich in Bewegung. An ihrer Spitze ritt Ugan. Er führte den Leitjack an seiner Leine. Dahinter kamen die Pferde und die anderen Jacks. Auf einem von ihnen saß Zamet mit ihren Zwillingen. Galzan und Toya ritten am Ende der Karawane, um die Schafherde zusammenzuhalten, die müde vor Hunger und Durst vor sich hin trottete.
Was war das vorhin mit dem Raben?
Ach, nichts weiter.
Warum wollte ihn dein Vater unbedingt vertreiben?
Es heißt, wenn ein Rabe sich vor dir niederlässt, kündigt er einen bevorstehenden Tod an.
Wer glaubt denn an so einen Quatsch?
Mein Großvater schon.
Gegen Mittag machte die Karawane in einer Schlucht Halt. Oben in den Felsen gab es eine Quelle. Galzan, die sich in dieser Gegend gut auskannte, sollte erkunden, ob die Quelle noch floss. Ein Tierpfad führte zwischen Felsblöcken aufwärts. Toya wollte unbedingt mitkommen, doch unterwegs blieb sie ständig stehen, um zu fotografieren.
Wir dürfen nicht so trödeln.
Ich komme ja schon. Stopp, warte!
Was ist denn nun schon wieder?
Eine Schlange.
Du kannst doch viele Schlangen fotografieren.
Aber nicht diese. Sie hat so ein schönes Muster.
Komm jetzt, wir müssen die Quelle finden.
Hast du einen Anhaltspunkt?
Die Quelle entspringt unter einem schwarzen Felsblock. Großvater sagt, es ist der Stein der Weinenden, weil er aussieht wie eine gebeugte alte Frau.
Ich glaube, dein Fels ist dort oben.
Toya sollte recht behalten. Als sie den wunderlich geformten Felsblock erreichten, sahen sie die Quelle. Sie füllte ein kleines, natürliches Bassin. Neben dem Bassin ragten ein paar Steinpyramiden auf. Nachdem die beiden Mädchen ihren Durst gestillt hatten, hob Galzan einen Stein auf und legte ihn auf eine der Pyramiden.
Was machst du?
Ich bedanke mich bei der Quelle, dass sie uns Wasser gegeben hat. Du solltest es auch tun.
Und wenn ich es nicht mache?
Dann erzürnst du die Geister der Quelle.
Ach komm.
Großvater hat mir mal von einem Schäfer erzählt, der hier seine Herde getränkt hat. Dann ist er weitergezogen, ohne sich zu bedanken. Unterwegs scheut sein Pferd. Er stürzt und bricht sich beide Beine. Dann liegt er da und wartet, dass jemand vorbeikommt, aber niemand kommt in diese verlassene Gegend außer den Wölfen, die ein Schaf nach dem anderen reißen. Zuletzt ist nur noch der Schäfer übrig.
Hör auf mit den Schauermärchen. Lass uns lieber gehen. Die anderen haben Durst.
Entschuldige, ich habe mich verquatscht. Wir müssen zurück.
Der Nachmittag verging mit Tränken. Galzan und Toya führten die Tiere zur Quelle, Pferde und Yaks einzeln, die Schafe zu dritt oder viert. Allerdings war Toya mehr eine Last als Hilfe. Wenn Galzan sie brauchte, war sie nicht zur Stelle. Und war sie mal da, stand sie Galzan im Weg und fotografierte. Unter den Hufen der Herde hatte sich der Boden um die Quelle in ein Schlammfeld verwandelt. Als Galzan Tönelik zur Tränke führte, schöpfte sie mit ihren Händen den Schlamm und rieb ihn in das Fell der Stute, um sie vor der Sonne und Insektenstichen zu schützen. Dann hielt sie ihren Mund dicht an den Bauch der Stute.
Was flüsterst du da?
Ich habe dem Kleinen gesagt, dass es nicht zur Welt kommen darf, bevor wir grünes, saftiges Gras gefunden haben.
Und du glaubst, dass sich das Fohlen danach richten wird?
Ich weiß es nicht. Ich hoffe nur, dass Großvater mit seinen 10 Tagen Recht behält.
Aber dann verlierst du die Wette.
Na und?
Nachdem die Tiere getränkt waren, half Ugan den Mädchen, die Schläuche aus Ziegenhaut mit Wasser zu füllen und auf die Rücken der Yaks zu binden. Zamet badete die Zwillinge in der Quelle, denn niemand konnte sagen, wann es das nächste Mal möglich sein würde. Den Rest des Tages verbrachten alle im Schatten der Schlucht. Um die Tiere vor der Hitze zu schützen, hatte Ugan beschlossen, erst in der Dämmerung weiterzuziehen.
Ich habe noch nie solch einen trockenen Sommer erlebt. Man könnte meinen, wir sind in der Wüste.
Großvater sagt, das liegt am Wind. Seit Wochen bläst er aus dem Süden und bringt von dort Hitze und Sand mit.
Nein, es liegt am Klimawandel.
Toya.
Es stimmt aber. Wir haben es gratis in der Schule besprochen. Die Natur ist aus ihrem Gleichgewicht gekommen. Deshalb werden die Jahreszeiten nicht mehr so sein wie früher. Die Sommer werden heißer und die Winter kälter.
Du machst uns nicht gerade Mut.
Schaut mal. ein Adler.
Ob er uns beobachtet?
Er hält wohl eher nach Murmeltieren Ausschau.
Kalzan begann das Herz heftig zu klopfen. Dieses Mal bestand für sie kein Zweifel, dass der Adler, der hoch über ihren Köpfen kreiste, Herr Kudai war. Weshalb war er zurückgekommen? Drohte ihnen eine Gefahr?
Wisst ihr, dass es ein Adler war, der unsere Sonne gerettet hat?
Ist das ein Märchen?
Eine Geschichte. Ich habe sie von meinem Großvater.
Erzähl sie uns.
In der Zeit, in der die Geschichte spielt, litten die Menschen auch unter einer schrecklichen Dürre. Es war sogar noch schlimmer als heute. Denn damals standen 7 Sonnen am Himmel. Versank die eine unter dem Horizont, stieg die nächste aus der Steppe herauf und brachte neue Hitze. Es gab keine Nacht, die den Menschen Linderung gebracht hätte. Die Quellen versiegten, die Tiere verhungerten auf den trockenen Weiden. Immer weiter mussten die Hirten mit ihren Herden ziehen, um frisches Gras zu finden. Da erinnerten sie sich an Erki Mergen, den Meisterschützen. Wenn ihnen einer helfen konnte, war er es. Sofort machten sich die kräftigsten Männer auf den Weg zu ihm. Sie ritten viele Tage. Endlich fanden sie den Meisterschützen in einem abgelegenen Tal. Er stand vor seiner Jurte.
»Kannst du uns die Sonnen vom Himmel schießen?« flehten die Männer. »Wir wissen uns keinen Rat mehr.«
»Mit nur 7 Pfeilen werde ich es schaffen«, erwiderte Erki. Nachdem die Hirten ihre Geschenke vor ihm ausgebreitet hatten, nahm Erki Bogen und Köcher und stieg auf einen hohen Berg. Dort spannte er seinen Bogen, legte einen Pfeil ein und schoss. Die erste Sonne fiel vom Himmel und erlosch. Bald folgte ihr die zweite, danach die dritte. Schließlich lag der letzte Pfeil auf der Sehne und am Himmel stand nur noch eine Sonne. »Halt ein, Erki!« schrien die Männer erschrocken. Ihnen war plötzlich klar geworden, dass mit der letzten Sonne auch alles Licht und alle Wärme aus der Welt verschwinden würden.
»Für 7 Sonnen habt ihr mich bezahlt. 7 Sonnen werde ich euch vom Himmel holen. Sonst will ich nicht mehr Meisterschütze heißen«, antwortete Erki und schoss.
Gerade in diesem Moment wanderte ein Schatten vor der Sonnenscheibe vorbei. Es war ein Adler. Vom 7. Pfeil getroffen, stürzte er tot zur Erde. So hat ein Adler unsere Sonne gerettet.
Kalzan hatte der Geschichte gebannt gelauscht. Als sie die Augen wieder zum Himmel emporrichtete, versank die Sonne gerade hinter der Schlucht. Der Adler war verschwunden. Eine Stunde später setzte die Karawane ihren Weg fort. Ugan hatte eine Laterne zwischen den Hörnern des Leitjaks befestigt. Dieses Licht war für Galzan die einzige Orientierungshilfe in der Dunkelheit. Bald schon bemächtigte sich eine merkwürdige Unruhe der Tiere.
Ugan, was ist hier los?
Keine Ahnung. Ich habe meine Tiere noch nie so nervös erlebt.
Es ist auf einmal so dunkel.
Die Sterne sind fort. Vorhin waren sie noch da.
Das gefällt mir gar nicht.
Was ist das?
Hey. Ein Sandsturm. Wir müssen die Herde zusammenhalten. Galzahn, schnell! Hey, hey!
Bleib an meiner Seite, Toya. Egal, was passiert. Galzahn! Was ist? Mein Pferd scheut. Nimm die Zügel straffer und drück die Beine fester an. Meine Augen, ich kann nichts mehr sehen. Du musst sie schützen. Wozu habe ich dir das Tuch gegeben? Ich falle! Toya!
Plötzlich fühlte Galzan, wie auch sie aus dem Sattel geschleudert wurde. Sie fiel auf den Bauch. Dann zog sich die Nacht wie ein fester Knoten um sie zusammen. Galzan schnappte japsend nach Luft. Ihre Nase war voller Sand. Auch zwischen ihren Zähnen knirschte es. Sie ruckte mit den Schultern, drückte den Kopf nach oben. Endlich bekam sie ihre Arme frei, danach Schultern und Rücken. Galzan setzte sich auf. Sie vermochte ihre Augen nur einen Spalt weit zu öffnen. Es war Tag. Die Luft voller Staub. Am Himmel hing eine schmutzige Sonnenscheibe. Ringsum nichts als Sand.
Ugan, Zamet, Toya, wo seid ihr?
Jetzt konnte sie sich wieder erinnern. Der Sandsturm, die Herde, die panisch auseinanderlief. Dann Toyas Schrei, als sie vom Pferd fiel. Aber was war danach geschehen? Und wie viel Zeit war verstrichen?
Toya, Toya!
Verzweifelt kroch Galzan durch den Sand. Sie hatte Rüyam versprochen, auf Toya aufzupassen, und nun war ihre Freundin fort. Da erblickte sie Herrn Kudai. Er kreiste in der Luft. Plötzlich stieß er auf einen Sandhaufen nieder und schwang sich wieder in die Höhe. Das wiederholte er zweimal. Galzan begann zu rennen. An der Stelle, wo der Adler gelandet war, lugte ein Bein aus dem Sand hervor. Sie zog daran.
Toya.
Au. Hast du dir was gebrochen?
Ich glaub nicht. Wo sind die anderen?
Wir haben sie im Sandsturm verloren. Sie können nicht weit weg sein.
Wie hast du mich gefunden?
Herr Kudai, mein Adler hat dich gefunden. Ich hab dir doch von ihm erzählt.
Den gibt's also wirklich?
Du wolltest mir nie glauben.
Mist.
Was ist?
Mein Fotoapparat. Geht nicht mehr.
Das ist jetzt wirklich nicht so wichtig. Wir müssen erstmal die anderen finden. Wir haben kein Wasser.
Warte, ich hab eine Flasche Ginger Ale im Rucksack.
Du schleppst Ginger Ale mit dir rum?
Euer Tee ist mir zu bitter. Hier, nimm einen Schluck.
Danke. Jetzt du.
Hast du eine Ahnung, wo die anderen sind?
Ugan wollte nach Norden. Die Sonne steht im Osten, also müssen wir nach links gehen.
Stundenlang liefen Galzan und Toya über den heißen Sand, ohne Ugan und seine Herde zu finden. Gegen Abend stießen sie auf ein paar Schafe, die den Sandsturm überlebt hatten. Galzan zog einen Becher aus ihrem Reisesack und versuchte, sie zu melken.
Hier.
Danke.
Lass uns weitergehen.
Was wird aus den Schafen?
Wir müssen sie hier lassen. Vielleicht holt Ugan sie später.
Die ganze Nacht liefen die Mädchen nach Norden. Hinter jedem Hügel hofften sie, die Herde zu treffen. Aber sie fanden nichts als Steine und vom Sand halb zugewehte Sträucher. Den Tag verbrachten Galzan und Toya in einer winzigen Felshöhle. Sie tranken den letzten Schluck aus Toyas Flasche. Gegen Abend wurde der Durst unerträglich. Aber sie mussten weiter wandern. Wieder wurde es Nacht. Und wieder keine Spur von Ugan. Im Morgengrauen rasteten sie unter einem verdorrten Strauch, der kaum Schatten bot. Plötzlich sprang Galzan auf.
Da vorn.
Was?
Dort ist eine Schafherde.
Wo? Hey, warte auf mich.
Galzan rannte einen Abhang hinab. Als Toya ihr nachblickte, glaubte auch sie, dort unten in der Senke graue Punkte zu sehen, die sich langsam bewegten. Toya eilte ihrer Freundin nach. Bald wurde ihr aber klar, dass eine Luftspiegelung sie beide genarrt hatte. Die Schafe waren Felsbrocken. Vor einem besonders großen Brocken war Galzan stehen geblieben. Sie murmelte vor sich hin.
Mit wem redest du?
Mit dem Hirten. Er will uns helfen.
Hier ist kein Hirte.
Es ist der Mann von der Quelle. Ich hab dir von ihm erzählt.
Der ist schon lange tot.
Im Westen ist eine Schlucht. Dort gibt es Wasser für alle.
Galsan, du träumst!
Ugan und Zamet sind dort. Sie warten auf uns. Wir müssen nach Westen gehen.
Nein, wir werden uns weiter nach Norden halten. Hörst du?
Wir sollen ihm folgen, sagt der Mann.
Wir folgen niemandem, Galsan.
Sieh nur, die Schafe. Sie müssen getränkt werden.
Das sind Steine!
Komm jetzt. Der Mann kann nicht länger warten.
Lauf nicht weg!
Aber Galsan hörte nicht auf Toya. Sie lief nun nach Westen.
Warte auf mich! Ich kann nicht mehr!
Toya sah, wie ein Adler vom Himmel herabkam und auf Galsans Schulter landete. Galsan versuchte, ihn abzuschütteln. Eine Weile sah es so aus, als würden Galsan und der Adler miteinander ringen. Dann sank Galsan um und der Adler schwang sich wieder in die Luft. Toya begriff, dass es kein anderer als Herr Kudai gewesen sein konnte. Als sie bei Galsan ankam, lag diese noch immer am Boden. Am Himmel über ihnen kreiste der Adler, wie ein Wächter.
Du musst weg aus der Sonne. Galsan, hörst du? Komm, dort drüben, hinter dem Stein ist Schatten.
Mit letzter Kraft gelang es Toya, ihre Freundin zu dem Felsen zu schleifen. Dann verschwamm alles vor ihren Augen in einem grauen Schleier.
Toya. Toya.
Galsan?
Ich bin es. Zamet. Galsan schläft.
Zamet.
Trink. Das ist Tee. Vorsicht, er ist heiß.
Herr Kudai.
Welcher Herr Kudai?
Der Adler.
Du nennst ihn Herr Kudai.
Galsan nennt ihn so. Es ist ihr Adler.
Gestern Nachmittag ist er bei uns aufgetaucht. Ugan hat 2 Tage lang vergeblich nach euch gesucht. Wir waren fast verrückt vor Angst um euch. Und plötzlich ist dieser Adler da. Hockt auf einem Fels und starrt uns an.
Wo ist er jetzt?
Verschwunden. Wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Trink noch einen Schluck. Dann schlafe dich aus, hm?
Als Galsan die Augen öffnete, wusste sie nicht, wo sie war. Neben ihr lag Toya und schlief. Über ihr spannte sich eine Zeltplane.
Du bist ein verdammter Dickschädel. Immer setzt du deinen Willen durch.
Einer muss das Kommando führen.
Es war Wahnsinn, überhaupt loszuziehen.
Und es wäre Wahnsinn gewesen, zu bleiben und abzuwarten.
Woher weißt du denn, dass wir im Norden wirklich Wasser finden?
Ich habe Leute getroffen, die von dort kamen.
Das ist Wochen her. Die Quellen können längst versiegt sein.
Es ist unsere einzige Chance.
Schau dir die Tiere an. Nichts als Haut und Knochen. Sie können sich kaum noch auf den Beinen halten.
Und ich kann kein Gras für sie herbeizaubern.
Was willst du weiter sagen, wenn alle seine Tiere draufgehen?
Wir können nichts dafür, dass es so gekommen ist. Niemand hätte solch einen Sommer für möglich gehalten. Die Erde ist verrückt geworden.
Nicht so verrückt wie du.
Hört auf zu zanken.
Katzan.
Schläft du ja noch?
Ja.
Ihr beiden habt uns einen gehörigen Schreck eingejagt. Aber jetzt seid ihr wieder da. Das ist das Wichtigste.
Ihr könnt Herrn Kudai danken. Er hat Ugan zu euch geführt.
Ja. Denkt ihr, dass wir heute Nacht weiterziehen können? Wir haben viel Zeit verloren.
Natürlich.
Gut.
Und Töneilig?
Keine Sorge. Das Fohlen ist noch in ihrem Bauch. Aber du musst gut auf sie Acht geben. Töneilig ist sehr unruhig.
Bei Anbruch der Dämmerung setzte sich die Karawane erneut in Bewegung. Galsan war erschrocken, als sie sah, wie wenige Schafe aus beiden Herden noch übrig geblieben waren. Auch einige Pferde und Yaks fehlten. Galsan hatte die Stute mit einer Leine an ihrem Pferd festgebunden und ließ sie nicht aus den Augen. So vergingen diese und noch 2 weitere Nächte, ohne dass sich etwas Besonderes ereignete. Am Morgen nach der 3. Nacht musste Ugan endlich einsehen, dass seine Tiere am Ende waren. Noch solch einen Marsch würden die meisten nicht überstehen.
Hey, hey! Hey, komm her, komm her.
Er sattelte sein stärkstes Pferd.
Galsan, Toya.
Ich habe mit Zamet gesprochen.
Ihr bleibt mit der Herde hier. Ich ziehe mit ein paar Yaks los und komme nicht eher wieder, als bis ich Wasser gefunden habe.
Weißt du denn, wo es Wasser gibt?
Nein. Aber dieses Herumsitzen macht mich erst recht verrückt. Hey, komm! Hey!
Ja. Tön Elik war an diesem Tag noch unruhiger als zuvor. Galzan redete immerfort mit ihr und dem Kleinen in ihrem Bauch. Gegen Abend legte sich die Stute auf einmal hin und scharrte mit den Hufen im Staub. Galzan wusste, dass das Fohlen nun nicht länger auf sich warten lassen würde. Und heute Nacht begann der 10. Tag. Beita hatte die Wette gewonnen.
Ruhig, ruhig, Tönelik. Alles wird gut. Hol eine Lampe, Toja.
Was hast du vor?
Ich will Tönelik Gesellschaft leisten. Mehr kann ich jetzt nicht für sie tun.
Wird sie es schaffen?
Um Tönelik mache ich mir keine Sorgen. Nur um das Kleine. Wenn es nicht genug Milch bekommt, hat es kaum eine Chance. Lass dir Zeit. Du sollst noch lange genug auf der Welt sein.
Stunde um Stunde verstrich. Und Ugan war noch immer nicht zurückgekehrt. Galzan streichelte den Bauch der Stute, der hart wie ein Brett war. Endlich tauchte die Schnauze des Fohlens zwischen den Beinen seiner Mutter auf.
Näher die Lampe. Ja, so.
Da ist es. Hey, Kleines, mach uns keinen Kummer.
Ja, rede mit ihm. So ist es gut.
Ich bin Toja. Und das ist Galzan. Wir freuen uns auf dich.
Lebe, Kleines, lebe.
Natürlich wirst du leben. Schau nur, es ist gleich da.
In dem Moment, als das neugeborene Fohlen zwischen den Beinen seiner Mutter zappelte, wurde Galzan von einem Lichtschein geblendet.
Musst du unbedingt jetzt fotografieren?
Ich habe nicht fotografiert. Das war ein Blitz. Da, noch einer.
Immer dichter folgten die Blitze aufeinander. Galzan und Toja waren aufgesprungen und fingen mit ihren Mündern die warmen Regentropfen auf. Als sie nach einer Weile nach dem Fohlen schauten, hatte es sich schon aufgerichtet und tastete mit der Schnauze nach den Zitzen seiner Mutter. Am frühen Morgen kehrte Ugan zurück, vollkommen durchnässt und erschöpft wie seine Tiere, aber überglücklich. 3 Tage regnete es ohne Unterlass. Bäche wurden zu Flüssen, in Senken bildeten sich Tümpel. Als die Wolken am Abend des 3. Tages auseinanderrissen, waren die Berghänge ringsum mit frischem Grün überzogen.
Galzan, Toja, kommt her, es gibt Tee. Wie geht es dem Fohlen?
Es trinkt gerade.
Habt ihr schon einen Namen gefunden?
Galzan will es Sigur Mor nennen.
Ah, das im Gewitter geborene?
Ja.
Ein schöner Name. Es hat uns allen Glück gebracht.
Morgen werden wir die große Jote aufstellen. Wir müssen jetzt nicht weiter nach Norden ziehen. Hier gibt es Gras genug für alle Tiere.
Da ist der Adler wieder.
Herr Kudai!
Ich glaube, er bringt Besuch mit.
Das ist Rüyam. Der hat es aber eilig.
Galzan, was ist mit dir? Du weinst ja.
Galzan, bist du hier?
Ja.
Willst du lieber allein sein?
Nein, setz dich nur.
In der Stadt habe ich noch nie so viele Sterne gesehen.
In der Stadt ist es viel zu hell.
Rüyam will mich morgen mitnehmen. Und du?
Ich bleibe noch ein wenig hier.
Und nächstes Jahr?
Keine Ahnung.
Ugan hält viel von dir.
Ich bin keine Nomadin.
Und das Fohlen? Dein Großvater hat es dir geschenkt, sagt Rüyam.
Ich kann mich nicht darum kümmern, wenn ich in der Stadt bin.
Zamit will es für dich großziehen. Komisch, dass dein Großvater ausgerechnet in der Gewitternacht gestorben ist.
Was ist daran komisch?
Nichts, ich rede Unfug. Aber warum ist er weggeritten?
Typisch Beita.
Er legt sich nicht einfach in seine Jurte und macht die Augen zu.
Als dein Vater ihn gefunden hat, hat er an einen Fels gelehnt und ins Tal geschaut, als ob er sich das Tal noch einmal anschauen wollte. Aber er war doch blind.
Er hat mehr gesehen als wir alle.
Hier, das ist für dich.
Toya hatte die kleine Chipkarte aus ihrem Fotoapparat genommen und Galzan in die Hand gedrückt.
Es ist das einzige Foto, das es von ihm gibt.
Ich finde, er sah aus wie ein Fürst.
Sonnenglut und Wüstenpferd. Kinderhörspiel von Mario Göpfert. Nach dem Kinderbuch von Xavier Laurent Petit. Übersetzt von Anja Malich. Es sprachen Erzählerin Tina Engel, Galzan Antonia Brunner, Toya Fee Feika, Beiter Jörg Gutzun, Ugan Bernhard Schütz, Zamet Miriam Abbas, Ryam Tonio Arango, Ton Thomas Monajan, Technik Robert Stokowi, Regieassistenz Cordula Dickmeis, Musik Peter Ewald, Regie Christine Nagel. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014. Dramaturgie und Redaktion Christina Schumann.
Hallo, ich bin's nochmal, Tim. Habt ihr euch schon mal gefragt, was mit dem Müll passiert, den das Müllauto bei uns zu Hause abholt? Mathis und ich haben nachgeforscht. Für die neueste Folge vom Kakadu Kinder Podcast, die findet ihr auf www.kakadu.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Kakadu! Deutschlandfunk Kultur. Kakadu, der Kinderpodcast.